Europäische Union, Gedankenstrich, Friedensmacht, Fragezeichen. Also das Fragezeichen hinter dem Thema ist für mich in den letzten Tagen immer größer geworden, nachdem ich mich wieder mit diesen Sachen hier beschäftigt habe. Was ich hier habe, das ist die kurze Fassung des Entwurfs einer Verfassung für die Europäische Union von 2003. Das ist die lange Fassung. Ernsthaft, wer hat das wirklich gelesen? Man muss inzwischen ein Experte sein, muss sich wirklich beruflich damit beschäftigen, bis man alle Regularien kennt, Europäische Kommission, Europäisches Parlament, der Ministerrat und so weiter und so weiter. Es entsteht faktisch ein Superstaat Europäische Union, der Einfluss nimmt durch Regelungen, durch Normen, zum Teil gut, ökologisch, zum Teil problematisch. Aber auf welcher Grundlage? Was ist dieser Staat? Dieser Staat hat keine Verfassung, denn dieser Verfassungsentwurf ist von Frankreich, Holland und Irland in Volksabstimmungen abgelehnt worden. Also wenn wir über die EU reden, redet man jetzt über den Vertrag von Lissabon, der dann daraufhin entwickelt worden ist, nachdem der Verfassungsentwurf abgelehnt worden ist. Wir in Deutschland haben gar nicht darüber abstimmen dürfen. Wir haben noch nie über eine Verfassung abstimmen dürfen. Wir haben noch nie abstimmen dürfen, ob wir dabei sein wollen, 1871, 1918 oder 1949. Sagen wir, regt's euch nicht so auf, so ist das halt, wenn ein Staat entsteht. Ich tendiere jetzt oft dazu, manche Sachen nur ironisch zu betrachten, weil die Leute, die die Europäische Union wollen, für die ist es selbstverständlich, dass man eben nicht darüber abstimmen darf. Aber jetzt Friedensmacht, der innere Friede, dadurch, dass diese Europäische Union keine Legitimation hat durch Volksabstimmung, ist doch schon die Grundlage gelegt für künftigen Unfrieden. Weil immer jemand auftreten kann, der überhaupt die Legitimation dieses Superstaates bestreiten wird. Das war eigentlich die erste Vorbemerkung. Mein Hauptpunkt ist dann zum Militär. Wer bestimmt die Politik? Wer kontrolliert die Bürokratie? Wie ist die demokratische Beteiligung? Entsteht ein Staat, mit dem alle einverstanden sind? Fragezeichen. Ja, das Zweite ist die Wirtschaftsordnung. Frieden. Ich könnte jetzt viel über den Friedensbegriff, aber nur so viel Frieden entsteht aus Gerechtigkeit, aus politischer, sozialer, ökonomischer Gerechtigkeit. In der Verfassung steht drin, Binnenmarkt mit freiem Verkehr für Waren, für Menschen, für Kapital, für Arbeitskräfte. Ein Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb. Da steht da drin. Jetzt, wenn man lang Zeit hätte, im Volk über die Verfassung zu diskutieren, dann müsste man doch auch klären, was ist denn der unverfälschte Wettbewerb? Und der Wettbewerb, der bevorzugt die, die technisch, ökonomisch, industriell überlegen sind. So beobachtet man doch jetzt schon ein Auseinanderfallen in der Europäischen Union, sowohl in Deutschland, die Schere zwischen Arm und Reich, aber natürlich auch in der Europäischen Union. Das, was man den Leuten versprochen hat, ihr werdet Mitglied der Europäischen Union, zack, dann geht es euch alle prima. Also das glauben ja immer weniger. Und diese Gegenbewegung kann man jetzt schon feststellen. Immer mehr Leute empfinden sich als Verlierer in dieser Europäischen Union. Und das kann sich doch auch in Konflikte dann äußern und natürlich auch in, ja, vielleicht irgendwann gewalttätigen Konflikten. Das waren jetzt die Vorbemerkungen. Friedensmacht Europäische Union. Welche Aussagen gibt es im Entwurf für diese Verfassung zu Sicherheitspolitik, zur Außensicherheitspolitik und damit eng zusammenhängend Militärpolitik? Da heißt also, der Europäische Rat bestimmt die strategischen Interessen der Union und legt die Ziele der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fest. Diese gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sichert der Union die Fähigkeit zu Operationen, die auf zivile und militärische Mittel gestützt ist. Diese Mittel, zivil, militärisch, kann die Union bei Missionen außerhalb der EU einsetzen. Missionen zur Friedenssicherung, zur Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit gemäß den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen. Jetzt kommt mein erster Kommentar. Dieser Superstaat EU ermächtigt sich, militärisch irgendwo im Ausland aktiv zu werden. Und in der Charta der Vereinten Nationen steht aber, militärische Gewalt wird nur eingesetzt nach Artikel 51 zur Selbstverteidigung, militärisch, auch kollektive Selbstverteidigung und nach einem Beschluss des Sicherheitsrates. Teil oder wesentlicher Teil der Charta der Vereinten Nationen ist das allgemeine Gewaltverbot in den Beziehungen, in den internationalen Beziehungen. Und hier ist also ein direkter Widerspruch. Ja? Die EU ermächtigt sich, Auslandsmissionen militärisch durchzusetzen und das ist im Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen. Und da steht dann noch der schöne Satz drin, gemäß den Grundsätzen der Vereinten Nationen oder er berücksichtigt die Grundsätze der Vereinten Nationen. Er berücksichtigt schon, aber er hält sich nicht dran, weil sonst müsste da drin stehen, militärische Kräfte der EU werden nur dann eingesetzt nach einem Beschluss des Sicherheitsrates. Die meisten Aussagen zur Verteidigungs- und Sicherheitspolitik stehen in dem Artikel 40. Diese gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik soll zu einer gemeinsamen Verteidigung führen. Also der Text ist ja von 2003 und einige Jahre Vorarbeit, bis dieser Text entstanden ist. Eine Kommission von, was weiß ich, wie einige Dutzend Experten und Politiker aus allen Staaten der Europäischen Union. Also diese soll zu einer gemeinsamen Verteidigung führen. Die Mitgliedstaaten stellen der Union zivile und militärische Fähigkeiten zur Verfügung. Also zunächst mal keine gemeinsamen Streitkräfte. Die Streitkräfte bleiben unter nationalem Oberkommando und werden nach Bedarf der Europäischen Union zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz, der schon oft zitiert worden ist. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Es gibt ein Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten. Es soll zur Stärkung der industriellen und technologischen Grundlagen des Verteidigungssektors beitragen. Also die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Da ist kein Bezug zur äußeren Bedrohung oder zu einer eventuell angenommenen äußeren Bedrohung. Völlig unabhängig. Wir wollen unsere militärischen Fähigkeiten verbessern. Ja, warum denn? Wozu denn? Ja, in den 70er, 80er Jahren, zu Zeiten vom ersten Kalten Krieg, hat man sich immer noch die Mühe gemacht, und zu sagen, ja, die Sowjets haben mehr Panzer, die haben mehr Divisionen, die haben mehr Atomsprengköpfe, also muss man was dagegen halten. Hier ist überhaupt kein Bezug da. Ja, die schrittweise Verbesserung der militärischen Fähigkeiten ist sozusagen ein Axiom. Die EU will ein starker Staat sein und braucht als solcher Militär. Der Ministerrat kann eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung von Missionen beauftragen. Und da geht es auch um die Wahrnehmung bei diesen Missionen, um die Wahrnehmung der Werte und im Dienste ihrer Interessen. Also welche Interessen, wird da nicht genauer qualifiziert. Jetzt heißt es weiter, und das ist auch interessant, oder da komme ich jetzt dann auch zur Gegenwart, diejenigen Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und die untereinander festere Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. Über den Satz könnte man jetzt auch lang diskutieren und auch satirisch. Eine permanente, strukturierte Zusammenarbeit. Na, das ist ja eigentlich das, was man in jeder Behörde und in jeder Firma erwartet. Was ist denn das Gegenteil? Die chaotische Nichtzusammenarbeit oder die chaotische kurzfristige Konkurrenz oder so. Und dieser Begriff ist eine Verschleierung für die Möglichkeit, die hier gegeben wird in der Verfassung, dass innerhalb der Europäischen Union ein Militärblock entsteht. Die Staaten, die sich für gegenseitig für geeignet halten, die machen diese militärische Zusammenarbeit und entscheiden dann, wenn ein anderer dazukommen will, wer da dazukommen darf. So ist es in dem Verfassungsentwurf festgelegt. Das Europäische Parlament wird informiert und gehört, aber auch nicht mehr. Das Europäische Parlament wird informiert und gehört. Also die militärischen Fähigkeiten zur Verfügung stellen, ist was anderes als gemeinsame Streitkräfte. Und um sich das einmal klar zu machen, man könnte ja auch, wenn jetzt EU-Friedensmacht für positive Ziele eingesetzt würde, man könnte ja eine Arbeitsteilung entwickeln in Europa. Man sagt, die einen machen die Marine, die anderen machen die Luftwaffe. Deutschland macht natürlich die Panzerwaffe, weil wir das am besten können. Die anderen machen die Logistik und konstruiert es so, dass eine Macht alleine ihr Militär nicht mehr einsetzen kann. Das wäre schon ein gewisser Fortschritt, weil dann müsste man sich wirklich einigen. Aber die jetzige Konstruktion ermöglicht ja, dass eine ehemalige Kolonialmacht wie Frankreich nach wie vor seine Militär in ehemaligen Kolonien so einsetzt, wie sie es für notwendig halten. Oder dass auch Deutschland sagen kann, ja, jetzt wenn wir mal auf dem Balkan oder sonst wie, dann machen wir das. Oder ermöglicht natürlich auch, dass die Staaten, ihr wisst es ja alle, die auch Mitglied der NATO sind, dann auch mit der NATO, als NATO oder als Koalition der Willigen, ihr Militärmacht einsetzen können. Und die anderen europäischen Staaten dann da keine Widerspruchsmöglichkeit haben. Also die Slowenen oder die Slowaken oder Tschechen können da nicht hergehen und sagen, ihr dürft es aber nicht, sondern sagen, natürlich, wenn wir können, dann machen wir das. So, und das ist ja der Status quo. Innerhalb der NATO eine Koalition der Willigen, mal auch mit Mandat der UNO oder dann eben mit Mandat der Europäischen Union. Und um das nochmal zu illustrieren, ich bin jetzt bei meinen Recherchen auf einen Artikel von der Süddeutschen von 2006 gestoßen. Die Gebrüder Kaczynski, damals waren es noch zwei, Polen ist jetzt schon mal negativ erwähnt worden, aber die haben damals den Vorschlag gemacht, bildet eine europäische Armee mit 100.000 Mann und die ist der NATO unterstellt, operativ der NATO unterstellt. Dann wären die Verhältnisse klar, europäische gemeinsame Streitkräfte, aber unter dem Kommando der NATO. Und jetzt muss ich zur NATO, zum Verhältnis Europäische Union, europäische Militärmacht zur NATO, muss ich was sagen. Und das ist vielschichtig. Nun, mit der NATO oder gegen die NATO? Nach Kaczynski wäre das klar gewesen. Europäische Union der NATO unterstellt. So, und dann war in dem Artikel, das illustriert es, ein Aufschrei. Ja, ist der so blöd? Hat der nicht kapiert, worum es geht? Ja, und worum geht es denn? Eben eine europäische Streitmacht zu haben, die irgendwann mal auch perspektivisch unabhängig von der USA, unabhängig von der NATO und eventuell auch gegen die Interessen der USA eingesetzt werden kann. Und damit ist natürlich jetzt langfristig natürlich auch der Konflikt programmiert, wenn es denn mal so weit ist. Ja, also die Autoren der Verfassung waren sich klar, da ist eine ganze Menge Entwicklung notwendig. Wer ist aber diese NATO-EU-Militärmacht? Also von den Staaten der Europäischen Union sind nicht in der NATO Österreich, Irland, Schweden, Finnland, Malta, Zypern. Alle anderen sind auch in der NATO. Und was ist denn jetzt diese NATO? Ja, Machtinstrument der USA, Kontrolle Deutschlands, Rollback der Sowjetunion, historisch. Nach 1990, nach dem Ende der Sowjetunion, vom Verteidigungsbündnis zum Machtinstrument der reichen Staaten des globalen Nordens zur Sicherung ihrer Interessen und Machtpositionen. Krieg gegen Jugoslawien 1999, Regime-Change, das wisst ihr alle, Irak, Syrien, Libyen und das ist noch nicht zu Ende, unter dem Deckmantel eines Krieges gegen den Terror. Und diese NATO-Staaten, die jetzt Seite an Seite mit der USA hier weltweit militärisch Interessen durchsetzen, jetzt wenn sie sich plötzlich dann unter dem europäischen Fähnchen versammeln, na, dann haben sie doch die gleichen Interessen und sind genauso bereit, ihre Militärmachtpolitik einzusetzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und wenn man anschaut, wie ist die Situation jetzt? Ich behaupte, wir sind bereits in einem neuen Kalten Krieg. Die NATO-Ostexpansion ist der Faktor für die Konfrontation mit Russland, die man jetzt hat. Zusammen mit dem Krieg gegen Terror, den ich erwähnt habe, zusammen mit der fortwährenden Modernisierung der Atomwaffen. Dadurch haben wir jetzt diesen neuen Kalten Krieg. Und diese Staaten, das wiederhole ich, haben doch keinen anderen Charakter, wenn sie jetzt unter europäischen Vorzeichen verhandeln und ihre Politik entwickeln. Und wenn aus der gemeinsamen Verteidigung ein europäischer Militärblock entsteht, dann ist es doch erst recht kein Friedensprojekt. Jetzt ist die Rede von der strategischen Autonomie. Die strategische Autonomie der Europäischen Union, und die ist jetzt formuliert worden, jetzt springe ich 2016, in einer Entschließung des Europäischen Parlaments. Jawohl, wir wollen die strategische Autonomie. Das bedeutet, erstens Streitkräfte zu haben, zweitens die Fähigkeit, diese Streitkräfte zu führen und die Logistik, die auch weltweit einzusetzen. Und es bedeutet, alle wesentlichen Komponenten der Rüstungsindustrie verfügbar zu haben. Vom U-Boot über die Fregatten, über die Marinerüstung bis zu den Panzern, die ich schon erwähnt habe, bis zu den Luftstreitkräften und bis zu den Satelliten, Luft- und Raumfahrt. Und jetzt aufgemerkt, alle diesen wesentlichen Fähigkeiten sind bei uns in Deutschland. Ja, wir haben das Know-how und das deutsche Interesse ist, diese Komponenten der strategischen Autonomie bei uns in Deutschland zu haben. Und in der Entschließung des EU-Parlaments von 2016 heißt es klar und ganz ehrlich, die politischen Prioritäten von NATO und EU könnten einmal nicht übereinstimmen. Und die EU muss irgendwann eigenständig handlungsfähig sein. Inzwischen gibt es diese permanente strukturierte Kooperation, da sind alle Staaten dabei, außer Großbritannien natürlich, Dänemark, Portugal, Irland, Malta. Und Großbritannien, jetzt nur ein Seitenhieb, ist ja schon der größte Erfolg der Spaltungsversuche der USA. Weil die USA beobachten natürlich das, dass sich hier ein eigener Militärblock entwickelt, der irgendwann ihren Interessen zuwiderläuft. Und das kann ich jetzt leider nicht ausführen. Ich komme zu Ende und versuche noch einen positiven Ausblick. Die Frieden ist offen, wie hier die Kollegen vom Bund für Geistesfreiheit, bin ich der Meinung, es gibt keinen lieben Gott, der eingreift und irgendwann mal alles gut draus macht. Das müssen wir schon selber. Wird es irgendwann eine Friedensmacht oder wird es ein Militärblock? Das hängt von uns ab. Das Ganze muss ja finanziert werden. Das Ganze muss auch durch die nationalen Parlamente. Setzen wir uns ein für zivile Komponenten? Setzen wir uns ein gegen die Aufrüstung mit diesen 2%? Setzen wir uns ein für zivile Konfliktbearbeitung? Setzen wir uns ein für Abrüstung? Und versuchen wir, die zivilen Komponenten zu entwickeln? Oder nehmen wir das hin, wenn die interessierten Kreise einen europäischen Militärblock aufbauen wollen? Das hängt von uns ab. Insofern ist die Zukunft offen und ich hoffe, ich war nicht allzu schnell und ihr könnt ein bisschen was positiv mitnehmen. Ich mache Eigenwerbung. Ich habe die Corona-Zeit genutzt, um hier unter dem Titel Bombenstimmung eine kurze und krasse Lagebeschreibung vorzunehmen. Danke. Applaus